Die Heldenstunde, euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben.
Herzlich willkommen bei der Heldenstunde. Es begrüßt dich dein Gastgeber Alexander Metzler und wie immer freue ich mich riesig, dass du wieder am Start bist. Ich bin heute an einem ganz besonderen Ort und es hat knapp 50 Jahre gedauert, bis ich mal diese ehrwürdigen Räumlichkeiten, die ich bis zum heutigen Tage nur von außen kannte, betreten durfte. Ich bin nämlich heute im Forsthaus vom Oberolmer Wald. Der Oberolmer Wald ist für mich ein ganz besonderer Ort, weil ich da als kleiner Steppke aufgewachsen bin quasi. Sobald ich Fahrrad fahren konnte, bin ich mit dem BMX-Rad hier durch den Wald gebrettert. Ehrlich gesagt auch ohne zu wissen, dass das alles Naturschutzgebiet war und dass man das wahrscheinlich damals schon nicht gedurft hatte. Hat sich aber meiner Erkenntnis entzogen, muss ich zu meiner Entschuldigung sagen. Aber heute bin ich hier und habe das Vergnügen, mit Jan Hoffmann zu sprechen. Jan Hoffmann, der aktuelle Förster vom Oberolmer Wald. Herzlich willkommen im Podcast Heldenstunde, Jan Hoffmann.
Hi.
Grüß dich. Ja, der Oberolmer Wald verbindet uns beide. Mich, wie gesagt, in meiner Kindheit, dich als dein Berufs- und Arbeitsplatz. Und ich darf gleich mal am Anfang des Podcasts verraten, dass du den Traumberuf machst, den ich als kleiner Junge hatte. Als man mich als kleiner Junge nämlich immer gefragt hat, was willst du später mal werden, habe ich immer gesagt, ich will mal Förster werden. Das habe ich mir nämlich immer ganz romantisch vorgestellt, vielleicht auch von Forsthaus Falkenau damals noch inspiriert. Man läuft so durch den Forst und man kümmert sich so um alles, was da so kreucht und fleucht und vertreibt die Wilddiebe und der Hund ist immer an der Seite und so. Ist es so romantisch oder ist es dann doch auch viel Administration und Büroarbeit und Schreibkram?
Ja, tatsächlich, das ist natürlich nicht so romantisch, wie man sich das vorstellt. Also es hat mitunter immer noch viel Romantik, wenn ich an einem nebligen Morgen, wenn noch so ein finsteres Licht irgendwie durch die Bäume scheint, unterwegs bin, dann hat es natürlich schon was romantisch-mystisches. Aber ansonsten sitze ich leider auch relativ viel Zeit an meinem Schreibtisch und verbringe die Zeit mit administrativen Dingen, kümmere mich um irgendwelche Akten und so weiter. Aber ich muss sagen, letzten Endes, es ist schon ein relativ großer Teil von meinem Job, aber er ist jetzt nicht irgendwie der dominierende Teil, so, sondern ich habe dann schon auch meine Zeit, wo ich draußen unterwegs bin oder hier in meinem speziellen Beruf. So. Also ich mache ja hier auch viel Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbildung, dann habe ich auch viel Zeit, wo ich eben mit Menschen unterwegs bin und denen was über den Wald erzähle, was ich auch cool finde, was mir auch Spaß macht. Ja.
Du hast eben schon gesagt, Umweltbildung, das ist ja was, ich glaube, als wir uns das allererste Mal im Wald begegnet sind, also zumindest von meiner Seite aus war da direkt so ein bisschen Sympathie da, weil ich da so das Ökologische auch rausgehört habe, wofür mein Herz ja auch schlägt. Du machst hier wirklich viel ökologische Sachen. Was ist denn da so dein Background noch dazu?
Mein Background dazu ist, dass ich von der Sache überzeugt bin. Vielleicht könnte man sagen, ansonsten, ich bin halt Förster und habe das gelernt, habe davor auch mal eine Ausbildung zum Gärtner gemacht, habe meine Kindheit im Wald verbracht, so, es war irgendwie die ganze Zeit grün, ne? Und weil ich irgendwie so das Gefühl habe oder das auch sehe, dass wir als Gesellschaft uns da immer mehr davon entfernen in der Gesamtheit, sage ich mal, ist es mir auch ein großes Anliegen, das den Leuten auf eine Art und Weise wieder näher zu bringen. Und ich merke auch bei den Leuten, die hier kommen zu uns ans Waldnaturschutzzentrum, dass es eine große Sehnsucht eigentlich danach gibt, nach Natur und nach Ruhe und ist eigentlich ein großes Bedürfnis bei ganz vielen Menschen und wir haben uns einfach in unserer Welt, in unserem Alltag, wie wir den so geschaffen haben, extrem weit davon entfernt, ne? Verbringen unsere Zeit in digitalen Welten oder in irgendwelchen zu betonierten Städten und von daher finde ich es halt hier. Ich sehe es so ein bisschen als meine Mission, das den Leuten irgendwie ein bisschen näher zu bringen und auch nochmal die Bedeutsamkeit den Leuten näher zu bringen und im Idealfall die Leute auch ins Nachdenken zu bringen, inwiefern sie in ihrem Alltag da auch eine Verantwortung haben.
Mhm. Verantwortung vielleicht auch mit in die eigenen Gärten tragen, in die eigenen Vorgärten tragen, inspirieren lassen, Schönheit in der Wildnis wiederentdecken, Lebensräume schaffen. Ich habe jetzt ganz aktuell, ich tease jetzt schon mal eine kommende Folge von meinem Podcast, hätte schon an der Erfahrung gemacht mit einer Mini-Teich- Bebauung von meinem Autohof, also da, wo die Autos parken, habe ich so ein paar Quadratmeter grün, da habe ich jetzt einen Mini-Teich reingebaut, da soll es in den nächsten Folgen mal darum gehen. Aber Teich ist vielleicht ein gutes Stichwort, weil dieser Wald hat ja eine ganz, ganz spezielle Geschichte. Dieser Wald hat sich ja in den 5 Jahrzehnten, seitdem ich ja auf der Welt bin, drastisch verändert. Ich weiß noch, als ich als kleiner Junge, ich habe es vorhin schon gesagt, mit dem BMX-Rad hier rumgebrettert bin, da war hier alles voller amerikanischer Kasernen. Hier waren Zäune, hier waren Wachtürme, hier waren schwer bewaffnete Soldatinnen und Soldaten. Das hatte auch eine gewisse Faszination für mich als kleiner Bub. Ich erinnere mich, dass wir früher auch dann manchmal, wenn die da Manöver abgehalten haben, haben wir danach die leeren Patronenhülsen eingesammelt und fanden das irgendwie ganz aufregend und ganz toll. Panzer haben hier rumgestanden, Bananenhubschrauber, der eine oder andere wird sich noch erinnern, das sind so doppelrotorige Hubschrauber, riesig groß, sind hier in Ketten am Himmel geflogen, also hier war richtig Alarm gewesen, bis hin, dass hier Atomsprengköpfe gelagert wurden oder
vermutlich.
Oder zumindest atomsprengkopffähige Raketen bestückt waren. Da ranken sich einige Mythen um das Thema. Also das war sehr, sehr krass. Anfang der 90er, glaube ich, sind die Amerikaner dann abgezogen.
Ja, genau.
Und dann, was ist dann mit diesem Wald passiert? Was ist mit diesen Flächen passiert? Da war viel Beton, erinnere ich mich. Da war ja wahrscheinlich auch erdreich kontaminiert. Hast du es damals schon aus der Ferne mitverfolgt oder kannst du das heute ganz gut beurteilen von deinem Blick, den du heute hast?
Damals habe ich das tatsächlich noch nicht mitbekommen. Da war ich hier noch gar nicht in der Gegend. Wo ich das erste Mal hier im Oberulmer Wald war, da war mir dann bewusst, das habe ich wahrscheinlich durch irgendein Schild oder so mitbekommen, dass hier ein Armeestandort war. Und damals gab es noch so einen Holzbohlensteg, auf dem man in dieses ehemalige Militärgebiet reinlaufen konnte. So. Und ich war damals auch als Spaziergänger hier. Also es war noch keinesfalls klar, dass ich hier mal Förster werden würde. Mhm. Und genau, das war damals für mich auch ganz spannend, weil ich kenne das aus meiner Heimat. Ich komme aus dem Schwäbischen und da gibt es so Truppenübungsplatz Münsingen, wo man dann wirklich auch nicht von den Wegen abkommen darf, weil da ist dann unter Umständen noch scharfe Munition und da muss man dann aufpassen, dass man nicht in die Luft gesprengt wird, wenn man jenseits des Weges unterwegs ist, so ungefähr. Und ich weiß noch, wie ich dachte, mit diesem Holzsteg, den es hier gab, oh, das ist hier bestimmt auch so. Ne? Und jetzt aber inzwischen weiß ich, dass es hier nicht so war. Also hier wurde nicht mit scharfer Munition geschossen, sondern die haben nur mit Platzpatronen letzten Endes geschossen. Und als die Amerikaner abgezogen sind, ist auch das ganze Gebiet dann untersucht worden auf Kontaminationen. Ne? Und dann ist im Grunde aber wohl nur eine Stelle ausfindig gemacht worden, wo eben Öl ausgelaufen ist. Ne? Wie groß die Menge ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau, aber es ist wohl schon in einem eher problematischen Bereich. Aber das ist so wie abgekapselt sozusagen und wird auch ständig überwacht. Also da sind solche Rohre im Boden drin, wo dann regelmäßig jemand vorbeikommt, um das zu überwachen. Wie sieht's aus? Ist das da irgendwie fix oder breitet sich das aus?
Also selbst heute noch?
Selbst heute noch, das ist so, aber wie sagt man dazu, das ist abgekapselt sozusagen, Also wird nicht als problematisch eingestuft und wird halt überwacht. Wenn sich da was ändern würde, müsste man eventuell tätig werden, ne? Aber ich denke, das ist wohl eher unwahrscheinlich, dass sich das verändert, hoffe ich doch zumindest. Weil ansonsten müsste man halt mitten im Naturschutzgebiet anfangen, Boden auszutauschen oder whatever. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also ich will es mir auch lieber nicht vorstellen. Ich hoffe, das bleibt einfach so, wie es ist. Ne? Genau, und was aber natürlich dann auch passiert ist, nachdem die Amerikaner abgezogen sind, ist, dass hier auch viele Dinge rückgebaut worden sind. Ja, also Das sind etliche Teerwege sind zurückgebaut worden und da standen auch Gebäude auf den Wiesen, wo heute die Schmetterlinge rumflattern. Die sind zurückgebaut worden. Es waren kilometerlange Zäune oben mit NATO-Draht und Wachtürme gab es auch. Ja. Ne? Also die Bereiche waren teilweise wirklich sehr streng bewacht und genau, es ist einiges zurückgebaut worden im Zuge von der sogenannten Konversion der Fläche. Das ist praktisch die Rückführung von einer militärischen Fläche in eine zivile Nutzung. Mhm. Das war die erste Konversionsfläche in Rheinland-Pfalz damals. Rheinland-Pfalz hat ja grundsätzlich relativ viele Militärflächen. Und genau, Gott sei Dank hat sich zu der Zeit dann die ökologische Variante da durchgesetzt gehabt für die Konversion im Oberolmerwald. Es war durchaus auch im Gespräch, wohl da ein Gewerbegebiet reinzumachen.
Ach komm.
Jo, es gab ja schon die Infrastruktur, ne? Es gab ja,
Ja,
Straßen die Wege waren ja da. Und es gab ja auch teilweise dann Gebäude. Es gab wohl auch eine Halle beispielsweise und es gab auch die Bunker, die hätte man auch nutzen können. Und der ökologische Gedanke hat sich dann durchgesetzt und ist dann auch noch begleitet worden durch ein Kunstprojekt. Das ging auch über einige Jahre, das Kunstprojekt. Das war so ein mehrstufiges Kunstprojekt. Als erstes gab es eine Ausstellung in den alten Bunkern in unserem sogenannten Fichtenlager. Da gab es 12 Bunker, in denen dann verschiedene Künstler und Künstlerinnen, die, glaube ich, auch ja, sehr bekannte Künstlerin, ich bin da jetzt nicht so bewandert, aber die kamen von überall her auch. Ne? Also das war jetzt nicht nur Oberolmer und Finter-Künstler und Künstlerinnen, sondern die kamen dann teilweise auch aus München oder weiter weg halt. Und die haben dann da eine Ausstellung gemacht, die auch ziemlich abgefahren war. Also da gibt es auch noch so einen Katalog dazu. Ne? Und das hat sich natürlich auch alles mit diesem Thema beschäftigt. Das sozusagen besetzte Gebiet, ne? Das dann jetzt wieder zurück an die Natur übergeben wird.
Ich meine sogar, dass ich mich da dunkel dran erinnern kann, dass ich sogar damals da als Besucher war. Also entweder meine...
Ich glaube, es war 96.
Das kann sein, ja. Also entweder, also KI halluziniert ja auch manchmal Informationen herbei. Entweder macht es mein Gehirn gerade auch. Aber ich meine sogar, ich hätte so einen Flyer in der Hand gehabt und wäre da rumgelaufen. Man konnte in die Bunker rein. Ja. Ja, irgendwas klingelt da ganz tief in meinem Gehirn. Ich glaube, da war ich damals sogar gewesen. Ja,
ja, cool.
Spannend.
Wäre ich auch gern gewesen. Also ich habe halt so ein paar Bilder davon gesehen, wie sich dann... Also da haben sich dann quasi da auch die Pforten, die halt immer geschlossen waren für den Publikumsverkehr.
Konntest zum ersten Mal da rein.
Die haben sich dann so geöffnet und dann gibt es so Fotos, wie da die Familie mit dem Kinderwagen in dieses Gebiet reinlaufen. Und ich glaube, das war schon ein spannender Moment.
Auch symbolträchtig, ne? Man muss sich vorstellen, da waren, also wenn ich mich richtig erinnere, 3 Zäune. Der erste war so ein ganz normaler Maschendrahtzaun, der war so gefühlt irgendwie 1,50 Meter hoch. Da hätte man noch drüber klettern können. Dann kam so ein richtiger Zaun und dann kam noch ein richtiger Zaun mit NATO-Draht. Da waren dann auch die Türme. Und wenn du da zu nah an den ersten Zaun gegangen bist, da waren da ruckzuck Wachen und haben dich da angesprochen. Die waren immer nett. Also als Kind war ich da. Ja. Ne? Die waren immer, also die haben jetzt keine Angst gemacht, sondern die haben gefragt, was ich da will, was ich da tue. Und dann habe ich gesagt, ja, ich finde es immer so spannend und lala. Und dann haben die sich mit mir unterhalten. Das war immer spannend. Aber man konnte da nicht rein. Und plötzlich öffnen sich da die Toren. Wie du gerade gesagt hast, Familien betreten da zum ersten Mal Boden. Und das ist natürlich symbolträchtig. Und den Teich habe ich vorhin als Brücke geschlagen, weil ich mal gehört habe, dass durch die Kettenfahrzeuge und durch die Panzer teilweise der Waldboden so verdichtet war, dass da heute Teiche und kleine Seen entstanden sind, wo natürlich dann Lebensraum, Biodiversität, Frösche, Kröten, Amphibien aller Art. Ich kram gerade in meinem Gehirn. Es gibt ja irgendwas, das heißt so ähnlich wie Morschel? Molch, das habe ich gesucht, genau. Stimmt das? Ist das so?
Die sind immer noch da, ja.
Ja, also die gibt es noch.
Denen geht es jetzt dieses Jahr nicht so gut. Ne? Es hat jetzt irgendwie wochenlang nicht mehr geregnet.
Wegen der Trockenheit.
Die ganzen Tümpel sind jetzt mehr oder weniger am Austrocknen. Also es ist unterschiedlich. Wir haben so ein paar Tümpel, die sind so richtig im Wald drin, ne, im Schatten und die haben jetzt auch noch Wasser. Aber so die vielen Tümpel entlang der Wege, wo es dann auch so ein bisschen wärmer wird, da sieht es jetzt langsam schon echt mau aus. Und da geht leider gerade einiges flöten an Kaulquappen. Ne?
Das ist natürlich super schade. Also wir haben jetzt gerade Mitte, Ende Mai 2025 und schon jetzt fast ein geschichtsträchtiger Mai, weil es der trockenste seit 100 Jahren oder seit Wetteraufzeichnung oder noch schlimmer oder hast du nicht gesehen ist. Also das kann ich auch persönlich bestätigen, es hat wirklich seit Wochen, es ist ein wunderschönes Maiwetter, also man sagt ja auch immer Wonnemonat Mai, also wenn man jetzt so nicht Wetter, also nicht Wald und nicht naturtechnisch darüber nachdenkt, ist es wirklich vom Feeling
wirklich gefühlte Wonne.
Gefühlte Wonne, ja, es ist ein wirklich wunderschöner Mai, aber das führt uns zu unserem nächsten Thema, wie sieht denn der Wald heute aus, Thema Umweltschutz, Thema Trockenheit, Thema Klimawandel und auch, was hat der Wald so hinter sich? Ich erinnere mich, das war auch immer ein belastendes Thema für mich, weil ich mich ja auch viel für Ökologie, schon als kleiner Junge habe ich das irgendwie spannend gefunden und da hieß es immer, ja, saurer Regen, der Wald stirbt, das große Waldsterben, dann hatten wir das Ozonloch, die große Krise. Also wir hatten ja schon viele Krisen, auch in meinem kurzen Leben gab es ja schon viele Umweltkrisen.
Ja.
Wie würdest du das aus professioneller Sicht einschätzen? Wie geht's denn speziell hier unserem kleinen Dorfwald und generell dem deutschen Wald? Was ist so dein Gefühl?
Ja. Also dem Dorfwald als auch dem generell dem deutschen Wald, denen geht es nicht so gut. Mhm. Weil wir haben jetzt einfach viele Trockenjahre gehabt seit 2018. Da war ja dieses ganz schlimme Trockenjahr, die schlimme Dürre, die dann auch zu den ersten großen Absterbeereignissen in den deutschen Wäldern geführt hat. Also auch große Fichtenflächen vor allem dran glauben mussten, weil die durch die Trockenheit nicht mehr genug Resistenzen gegen den Borkenkäfer aufbringen konnten. Ne? Und aber auch hier im Wald, wo wir eigentlich nicht viele Fichten hatten, also du hörst schon raus, die Fichten, die wir hatten, sind größtenteils jetzt auch weg nach den trockenen Jahren. Auch dem Wald geht es natürlich nicht besonders gut, wenn nicht viel Regen von oder nicht genug Regen von oben runterkommt. Ja, das ist so ein Ding, was jetzt irgendwie mit dem Klimawandel zusammenhängt und was auch schon vor langer Zeit vorausgesagt wurde, ist, wir kriegen tatsächlich im Total mehr Niederschlag in den letzten Jahren. Ne? Also hier kommt mehr Regen runter, als wir es zuvor hatten. Wir hatten jetzt auch einen besonders nassen Winter tatsächlich. Also es hat ja eigentlich die ganze Zeit gefühlt nur geregnet. Mhm. Mein Fahrrad ist nur von einem Matschloch ins nächste gehoppelt so und und jetzt haben wir dafür aber halt schon seit ein paar Wochen keinen Regen mehr und das ist halt tatsächlich so ein Problem. Ich vergleiche das immer so ein bisschen damit, wenn du in Urlaub gehst und deine Zimmerpflanzen einfach mal 4-5 Wochen nicht gegossen werden und dann kommst du wieder heim und siehst, oh, denen geht's schlecht, ne? Dann gieße ich jetzt mal richtig, ja, dann kommt mal ordentlich richtig viel Wasser drauf und das hilft dann aber halt nicht wirklich, weil die einfach schon stark geschädigt sind durch die zu lange Trockenheit. Und wenn sie dann noch viel Wasser abkriegen, dann kann das im blödsten Fall eher noch dazu führen, dass dann vielleicht noch Wurzelfäulnis entsteht beispielsweise. Ne? Und dann sind deine Zimmerpflanzen einfach hops, da kannst du noch so viel Wasser draufkippen. Und ein bisschen ähnlich geht es dem Wald halt auch. Ja? Also wenn der einfach über eine lange Zeit kein Wasser kriegt, dann wird es irgendwann halt schwierig. Bisher hat es der Oberäumer Wald, Gott sei Dank, ich klopfe auf Holz, noch einigermaßen gut überstanden. Wenn ich das jetzt beispielsweise mit dem Lennebergwald vergleiche, das ist ja unser kleines Nachbarwäldchen, was so etwa 5 Kilometer Luftlinie entfernt liegt. Der Lennebergwald, der liegt aber im Gegensatz zu uns praktisch auf Sandböden. Mhm. Ja? Und wir haben hier eher schwere Böden, deswegen gibt es auch diese Tümpel von den Panzern. Das sind einfach sogenannte staunasse Böden, die das Wasser sehr gut halten. Da ist viel Ton drin, so kannst du es dir vielleicht vorstellen. Und zum einen durch diese Böden, die das Wasser länger halten können, zum anderen aber auch durch die Baumartenausstattung. Also wir haben hier beispielsweise sehr viel Eiche und Hainbuche. auch Linde, das sind so Baumarten, die können Trockenheit relativ gut ab. Gerade die Linde beispielsweise, wenn es im Sommer dann sehr trocken ist und noch heiß wird, dann kann es zum Beispiel sein, dann wirft die einfach die Blätter ab. Dann macht die im Sommer, Herbst, wirft die Blätter ab.
Um Verdunstung zu sparen wahrscheinlich, ne?
Genau, um nicht zu vertrocknen quasi, geht sie sozusagen in einen Ruhezustand und kann es im Idealfall dann aber im nächsten Jahr auch wieder schaffen, neu auszutreiben. Solche Strategien, das kann halt eine Fichte beispielsweise nicht machen oder eine Kiefer. Wenn die einmal die Nadeln abgeworfen hat, dann sind die Nadeln halt weg. Mhm. Und genau, das sind so Gründe, warum es dem Oberäumer Wald noch einigermaßen gut geht. Aber man sieht schon auch viele Waldschäden. Also ich sehe auch viele Bäume, die einfach vor sich hin kränkeln. Ne? Das siehst du dann schon in der Krone, dass es so ein bisschen schütter wird. Man kann dann irgendwie durch die Blätterkrone in den Himmel hochgucken. Das ist dann immer schon mal eigentlich kein gutes Zeichen. Ne? So ein gesunder Baum, da siehst du keinen Himmel mehr, wenn du da nach oben schaust.
Deswegen heißt es ja auch Blätterdach eigentlich.
Deswegen auch das Blätterdach oder das Kronendach, genau. Ja, und er hat auf jeden Fall schon zu kämpfen, der Wald. Und es ist zu erwarten, dass es in den nächsten Jahren noch sich verstärken wird. Ne? Also wir haben hier ja auch eine Temperaturerhöhung. Also die regelmäßigen Temperaturmessungen finden ja seit etwa 140 Jahren statt. Ich glaube 1881 hat man damit angefangen. Das ist immer so ein bisschen so ein Referenzpunkt. Und in dem Zeitpunkt haben wir hier tatsächlich die 1,5 Grad Marke schon gerissen in Rheinhessen. Ne? Im Oberäumer Wald im Speziellen sind wir, glaube ich, sogar schon über die 2 Grad Durchschnittstemperatur rausgeschossen. Und da wird noch mehr kommen in den nächsten Jahren. Ne? Und das wird das Ökosystem schon ganz schön beanspruchen, sage ich mal. Also das wird schon eine große Aufgabe werden, hier einen Wald zu erhalten. Also das ist tatsächlich heutzutage das Entscheidende hier, was meine Arbeit so auch ausmacht, jetzt speziell auf den Wald gerichtet, das ist der Walderhalt. Also wir müssen tatsächlich uns Gedanken machen, wie kriegen wir es hin, dass die künftigen Generationen hier im Idealfall auch noch einen Wald vorfinden. Das war früher einfacher. Ne? Früher die Förster, das war immer... Da gab es so einen sogenannten Förster-Generationen-Vertrag, nenne ich ihn mal. Ich glaube, er heißt nicht ganz wirklich ganz genauso, aber so sinngemäß trifft es das. Man hat immer gesagt, okay, der Förster, das, was der macht, dem seine Arbeit, das ist eigentlich nie für ihn selber, sondern der arbeitet eigentlich immer für seine Enkelkinder. Mhm. Ne? Weil die Bäume, die brauchen halt lang zu wachsen, ja. Bis die Früchte geerntet werden können, dann sind 2 Generationen durch so, ja. Und das ist halt jetzt heutzutage, ich weiß nicht, was ich meinen Enkelkindern so, das ist jetzt so ein bisschen plakativ halt, ne? Ja. Aber was ich denen so hinterlassen werde, das ist halt so ein bisschen ungewiss. Ne? Das ist diese uralten Sicherheiten da, die gibt es in dem Sinne aktuell einfach nicht. Das ist einfach zu ungewiss, wie das Ökosystem auf diese Veränderungen klarkommen wird.
Mhm. Ja. Aber wenn ich da jetzt mal, korrigiere mich da gerne, wenn ich das falsch sehe. Aber also Wald ist ja auch Wirtschaftsstandort. Wald ist ja auch Wirtschaftsfläche. Und gerade hast du von einem Generationenvertrag gesprochen.
Ja.
Gibt es da nicht auch ein Wandel im Denken?
Absolut.
Weil gerade, du hast vorhin die Fichte erwähnt, sofern ich richtig informiert bin, ist die Fichte ja eher ein skandinavisches Gehölz, was hier heimisch gemacht wurde, weil sie sehr schnell wächst und somit sehr schnell zu Holzertrag geführt hat, ergo Geld verdienen. Mhm. Man hat mich.
Also die Fichte ist, ich sag mal, ein Baum der Mittelgebirge, der auch beispielsweise im Schwarzwald schon vorkommt.
Also schon auch bei uns, schon auch ursprünglich. Auch ah, okay, siehst du, ich hatte es schon eher in Skandinavien verortet. Ja. Und Man hat Mischwälder möglicherweise ja dann auch gerodet, um Flächen zu schaffen für schnell wachsende Hölzer und so in anderen Wäldern in Deutschland?
Sehr komplexes Thema, ja. Also okay. Das ja. Ist ein Teil der Wahrheit, was du angesprochen hast, aber das ist super komplex. Da geht es dann teilweise auch um Reparationshiebe, die sogenannten Franzosenhiebe. Die haben nach dem Zweiten Weltkrieg dann teilweise auch Flächen abgeholzt, ne, um das Holz für sich selbst zu nutzen. Und die Flächen wurden dann oft eben auch mit Fichte wieder aufgeforstet, weil schnellwüchsig und gut verwertbar in der Baubranche und so weiter und so fort. Ja. Ja. Und ein weiteres Thema ist Jagd beispielsweise, spielt da auch noch ein bisschen mit rein. Und also es ist super komplex und schwer zu sagen, dass es jetzt diesen einen oder anderen Grund dafür gegeben hätte, dass wir so viele Fichtenwälder dastehen haben.
Also viele Gründe. Ja. Inwiefern spielt die Jagd da eine Rolle? Das finde ich auch spannend.
Ja, die Jagd spielt insofern da auch eine gewisse Rolle, dass beispielsweise die Fichte halt auch relativ wenig verbissen wird durch Rehwild. Mhm. So, ne?
Also hat überhaupt die Chance zu wachsen dann.
Ja, genau. Ja. Sie wächst halt. Ja. Ja. Und wenn ich jetzt einen Standort hätte, mal angenommen, wo beispielsweise Fichte mit anderen Laubgehölzen in einer Mischung in einem Jungwald aufwächst, dann ist es halt sehr wahrscheinlich, dass die Laubgehölze eher verbissen werden als die Fichten und dann wird das so ein bisschen aussortiert quasi. Mhm. Ja. Mhm. Und das ist bestimmt auch an vielen Flächen passiert.
Ja. Und heute würde man sagen, ein Mischwald ist ein Wald, der wahrscheinlich am besten.
Mischwald ist the best, auf jeden Fall. Ja. Mischwald mit möglichst viel Laubgehölzen im Idealfall auch drin, weil Laubgehölze in der Regel halt auch besser auf solche Trockenereignisse reagieren können, auf solche Dürren, habe ich ja vorhin schon mal so angeteasert. Und eine möglichst große Mischung macht natürlich Sinn, um das Risiko möglichst breit zu streuen. Ne? Hm. Wenn ich jetzt einen Wald habe, in dem 20 verschiedene Baumarten beispielsweise vorkommen, ja, und dabei stellt sich raus, dass zwei von diesen Baumarten kommen mit der Klimaveränderung nicht klar und zwei andere Baumarten werden durch irgendwelche neue eingeschleppten Krankheiten beispielsweise dahingerafft. Ja, dann sind schon mal vier weg, aber dann habe ich immer noch 16 andere Baumarten auf der Fläche stehen, mit denen es vielleicht halt weiterhin klappt. So. Mhm. Soll heißen, ja, es macht Sinn, sich möglichst breit aufzustellen, um das Risiko zu streuen tatsächlich.
Ja. Ich war ja neulich bei einer Exkursion, die du gegeben hast, dabei, wo es um Nahrung im Wald ging.
Ah ja.
Und da waren wir ja auch auf einer Fläche, wo du ganz ins Schwärmen gekommen bist, wo die ganzen Schmetterlinge sind, ne? Diese Brachfläche.
Das ist so eine ehemalige Militärfläche tatsächlich.
Die haben wir ja auch dann sozusagen dem Militär zu verdanken, weil wären die da nicht gewesen, hätten da alles geplättet, wäre das wahrscheinlich so nicht, wie es heute ist.
Ja, definitiv nicht. Ja, ist so.
Also seltene Pflanzen, seltene Schmetterlingsarten vor allen Dingen. Mhm. Jeder Schmetterlingsfan kommt da ins Schwärmen.
Ja.
Und das finde ich ein schönes Bild für, das war mal Militär, das wurde mal militärisch genutzt und ist jetzt was ganz, ein ganz besonderes Naturkleinod. Ich finde, das ist so ein Bild, was mir persönlich auch mal Hoffnung macht bei allen schlechten Nachrichten, die wir so hören. Ne? Kriege, dies, das, Klimawandel, dies, das. Aber dass aus sowas eben auch dann eben jetzt was Gutes entspringen kann, finde ich eine schöne Sache. Und wenn wir gerade bei Entspannung sind, wie wirkt sich denn Wald, wie wirkt sich denn das Grün, die Gerüche, die Geräusche, was macht das mit den Menschen? Was beobachtest du da? Wir haben vorhin schon kurz Stress angesprochen. Mhm. Wie wichtig ist der Wald als Naherholungsgebiet für die Menschen, die hierher kommen?
Also der Oberäumer Wald ist als Naherholungsgebiet extrem wichtig, sag ich mal. Ne? Und das kannst du alleine daran festmachen, was wir halt an Besuchenden haben, täglich eigentlich fast schon. Es gab mal in den 70er Jahren eine Erhebung, aber da muss man dazu sagen, da war ein Drittel des Waldes noch hinter NATO-Draht eingesperrt. Ne? Und da war die Erholungsnutzung vielleicht auch noch nicht die, wie sie heute ist. So. Also ich denke mal, dass allgemein auch so das Rausgehen zur Erholung, dass das allgemein, glaube ich, auch sehr stark zugenommen hat in den letzten Jahrzehnten.
Das kann ich übrigens aus eigener Beobachtung komplett bestätigen. Wenn ich früher als Kind unter der Woche im Wald war, da war ich dann mutterseelenalleine.
Och, ein Traum.
Da habe ich niemanden gefunden. Also da hat man mal einen Menschen getroffen. Und heute triffst du Jogger, Spaziergänger, Radfahrer, you name it. Also du triffst ständig irgendjemand, selbst unter der Woche.
Rund um die Uhr fast schon was los. Also du triffst auch irgendwie nach der Dämmerung noch Jogger, die mit der Stirnlampe die Wege lang rasen, ne?
Also, ist es dann auch schon problematisch für den Wald oder steckt
das? Das setzt den Wald natürlich schon auch unter einen gewissen Druck. Und aber ich denke mal, so ein Stück weit arrangieren sich auch die Wildtiere mit der Situation. Und wir versuchen das natürlich auch durch ein Wegekonzept einigermaßen so zu lenken, dass es dann Bereiche gibt, wo der Wald mehr genutzt wird und andere Bereiche, die dann ein bisschen beruhigt sind, wo man dann auch ein bisschen mehr seine Ruhe hat tatsächlich. Und das funktioniert schon auch. Aber nochmal zurück, diese Studie in den 70ern, da hat man tatsächlich damals wissenschaftlich erhoben, wie viele Leute da unterwegs sind und kam dann auf eine Zahl von 90.000 Waldbesuchenden im Jahr, ich glaube 72 war das. Der Wald war, wie gesagt, noch zu einem Drittel hinter NATO-Draht und die Lebenswirklichkeit der Menschen war einfach auch noch eine andere. Mhm. Ne? Ich denke, die Zahl, die müsste man heutzutage ziemlich heftig in die Höhe schrauben. Mich würde es tatsächlich interessieren. Ich würde da gern mal auch irgendjemand finden, der Lust hat, das nochmal neu zu erheben. Und dementsprechend denke ich, dass der Wald tatsächlich sehr, sehr wichtig ist für die Erholung von den Menschen hier im Raum. Es gibt ja auch kaum Wald. Wir sind ja eine von den waldärmsten Gegenden. Ja. Ne? Und darüber hinaus ist tatsächlich ja auch bekannt inzwischen, das kam aus Japan so ein bisschen rübergeschwappt in den letzten Jahren. Das Shirin-Yoku heißt das dort, ne? Das Waldbaden, was hierzulande manchmal auch so ein bisschen belächelt wird. Ne? Da werden dann die Anleiterinnen manchmal als Waldbademeister oder Waldbademeisterinnen verschrien. Ne? Aber tatsächlich ist diese Art und Weise, achtsam in den Wald zu gehen, die sich da in Japan entwickelt hat, auch wissenschaftlich begleitet worden. Und da hat man dann auch festgestellt, dass das tatsächlich gewisse Auswirkungen auf den menschlichen Körper hat, wenn du im Wald unterwegs bist. Ja? Also allein schon diese grüne Farbe, die dann überall um dich rum ist, zumindest im Sommerhalbjahr, die hat schon eine gewisse Wirkung. Und dann gibt es im Wald auch noch gewisse Duftstoffe, Terpentine beispielsweise, die du einatmest, die Luft ist sauberer, also du hast weniger Staub im Wald und theoretisch auch weniger Lärm. Das ist im Oberäumer Wald manchmal leider nicht so, weil uns da oft die Flugzeuge vom Frankfurter Flughafen über dem Kopf rauschen. Ne? Theoretisch hast du im Wald eben mehr Ruhe und dann hast du noch das Vogelgezwitscher und bringt einen tatsächlich wohl runter. Also man kann das dann nachweisen, indem man beispielsweise Pulsmessungen bei den Menschen gemacht hat und ein Waldspaziergang senkt nachweislich den Puls. Ja, da bin ich manchmal ein bisschen neidisch auf so Waldbesuchende, die einfach hier nur zur Erholung herkommen, weil bei mir ist diese Wirkung natürlich so ein bisschen begrenzt, weil ich durch den Wald laufe, zumindest hier, und ich sehe halt eigentlich immer nur Arbeit, Projekte. Ich sehe immer nur, oh, To-dos. Hier muss man unbedingt dieses noch machen oder jenes und geht der Weg schon wieder kaputt und da kriege ich bestimmt demnächst dann Beschwerden von irgendwelchen Leuten, die da lieber spazieren gehen wollen an der Stelle und so weiter. Ne? Ja.
Ich verlinke an der Stelle auch mal für unsere Hörerinnen und Hörer eine Folge von der Heldenstunde speziell zum Thema Waldbaden. Wer die Heldenstunde schon länger hört, weiß ja, dass ich hin und wieder auch mal Bäume umarme. Das kann man natürlich da kann man sich gerne drüber lächerlich machen. Aber ich finde, wenn man sich da mal so richtig drauf einlässt, dann hat das schon irgendwie eine magische Verbindung. Und selbst wenn es nur der Placebo-Effekt wäre, wovon ich nicht ausgehe, aber selbst das wäre ja schon was Tolles, aber irgendwie, wenn man so eine alte Eiche zum Beispiel, wenn man die mal wirklich berührt und mal so wirklich Kontakt mit der aufnimmt und sich bewusst macht, dass das eben auch eine Lebensform ist, die da seit Jahrzehnten, vielleicht sogar seit Jahrhunderten steht und man lässt sich da mal drauf ein, dann macht das, finde ich, total was mit einem. Ich finde das total schön.
Hört sich gut an. Ja. Ja, können wir ja nachher noch machen.
Können wir noch mal machen, ja.
Bäume umarmen. Bei einer Eiche umarmen, vielleicht halt immer noch schauen mit dem Eichenprozessionsspinner.
Der Spinner, dass er nicht gerade da ist.
Ja, da hörst du gleich wieder den Förster. Ja, also es fällt mir dann doch immer schwer, mich auf solche Sachen einzulassen, weil bei mir dann immer gleich das Rationale wieder in den Kopf kommt. Aber ich fände es schön. Lass uns mal Bäume umarmen. Das mache ich viel zu selten. Ja,
wer umarmt schon seinen Arbeitsplatz, ist total schön, glaube ich, wenn man das macht. Gibt es denn für dich eine spezielle, wenn wir gerade den mystischen Bereich betreten, gibt es für dich eine spezielle Geschichte, eine spezielle Erinnerung, ein spezielles Erlebnis, wo du sagst, oh, das ist mir aber echt in Erinnerung geblieben, was du hier im Oberolmer Wald mal erlebt hast? Positiv?
Ja, na klar, das sind ganz viele Dinge. Also ich schöpfe da auch tatsächlich Kraft draus. Ne? Also da denke ich, das ist auch das Schöne an meinem Beruf. Also ich habe wenig Zeit, um den Bäumen beim Wachsen zuzuhören. Ja? Es gibt ja so einen Witz, wo sich zwei Förster mittags im Wald treffen und dann sagt der eine zum anderen, kannst du auch nicht schlafen. Aber die Zeiten, die sind halt eigentlich definitiv vorbei. Das, inzwischen ist es so, dass es schon ziemlich viel Arbeit auch ist, die ich hier habe. Und manchmal ist das auch gerade in so einem Wald wie hier, wo man eben so im Fokus der Öffentlichkeit steht, anstrengend beziehungsweise manchmal auch ein bisschen frustrierend. Ja, wenn man kann es nie allen Menschen recht machen. Es gibt immer irgendwelche Leute, die finden es blöd auch, was man macht so. Es kann auch durchaus was sein, wo ein andere dafür auf die Schulter klopfen. So, ne? Aber man ist einfach da immer in einem gewissen Konfliktfeld unterwegs. Und je nachdem, wie das vonstatten geht, kann es manchmal auch ganz schön frustrierend sein. Und ich denke, das ist in vielen Jobs so. Ne? Das ist jetzt nicht nur bei mir so, sondern wahrscheinlich kennen das die meisten aus ihrem Beruf. Ja. Und ich empfinde das aber als was ganz Wertvolles, dass ich dann tatsächlich eben diese Momente, nach denen du mich gerade fragst, hier im Wald habe, ja, wo ich beispielsweise dann an einem Bereich stehe, wo ich mir zuvor überlegt habe, wie wollen wir denn da jetzt vorgehen? Wie können wir hier den Wald weiterentwickeln beispielsweise? Und wenn ich dann dort bin, und schöner Moment ist, das Licht steht tief beispielsweise, die Vögel zwitschern und die Blätter gehen gerade auf, so im Mai halt, Wonnemonat, ne? Mhm. Und dann ist es halt manchmal einfach auch wahnsinnig bereichernd, wo man dann denkt so, dafür gebe ich mir irgendwie diesen ganzen Stress. Thank you. das, da entsteht auch was draus. Das lohnt sich auf eine Art und Weise so. Ne? Und solche Momente habe ich tatsächlich oft, beispielsweise, wenn ich mit dem Fahrrad heimfahre und mal eine andere Strecke nehme. Ich habe so meine Standardstrecke, schnell nach Hause. Und manchmal dann denke ich mir so, ach komm, heute machst du mal ein bisschen langsam und machst einfach nochmal einen großen Bogen. Und ja, dann geht es mir einfach so, dass mich dann einfach nur freut und das Glück mich durchströmt, ja, irgendwie hier Förster sein zu dürfen.
Ja, ja. Ja, richtig schön. Ja. Ja. Hier gibt es ja sowieso viel zu entdecken. Hier hat sich ja auch gerade in den letzten Jahren wahnsinnig viel getan. Ich gucke hier gerade aus dem Fenster und sehe die Landesforsthalle, Waldwerte, Waren, lese ich da. Wo immer auch tolle Ausstellungen sind, also jetzt hier gerade für die regionalen Menschen einfach mal Werbung gemacht. Verschiedene Ausstellungen, viel, viel Wissenswertes über den Wald, auch sehr viel kindgerecht und hat ganz, ganz tollen Spielplatz da vorne entstanden aus Holz. Also da bin ich selbst neidisch, da wäre ich gern noch mal Kind und würde da drin rumklettern. Hab schon überlegt, ob ich mal nach Einbruch der Dunkelheit herkomme und mal heimlich da drin rumkletter, weil das echt super aussieht. Also da kann man mit der ganzen Familie herkommen und ich denke auch gerade, dass es wichtig ist, Kindern, jungen Menschen so einen Zugang zu ermöglichen, damit die Schönheit von der Natur kennenlernen und voll, die Erde, ne, schätzen und das eben dann auch tragen in sich für die Zukunft. Ne?
Ja. Ja, absolut. Also was du da gerade ansprichst, das ist so, wir machen hier ja auch viel Umweltbildung. Wir haben hier viele Schulklassen, die zu uns kommen. Und dann machen wir dann Aktionen im Wald, also verschiedenster Art und Weise. Letzten Endes geht es dann halt immer um einen pädagogischen Ansatz. Irgendwie soll sich da ein grüner Faden durchziehen. Und im Idealfall nehmen die Kids irgendwas mit nach Hause. Ne? Wenn es vielleicht auch nur das Erlebnis mit dem kleinen Käferchen ist, den sie beobachtet haben. Und was ich halt immer wieder wahnsinnig finde und was wir aber regelmäßig haben, das ist, dass wir hier Kinder beispielsweise aus der 9. Klasse im Wald haben, wo dann noch, ja, die wohnen teilweise auf dem Lerchenberg. Ne? Also das ist die Siedlung, die hier in den Wald angrenzt sozusagen.
Ein Steinwurf entfernt. Ja.
Und die waren noch nie im Wald. Die sind
ernsthaft
dann zum ersten Mal im Wald, wenn die bei uns mit ihrer Schulklasse eine Umweltbildungsaktion machen. Und das ist wirklich auch echt nicht selten. Ne?
Unglaublich.
Das gibt's total oft. Das ist Wahnsinn.
Ich krieg grad Gänsehaut, weil ich mir das kann ich mir so nicht vorstellen.
Ja. Dieses, das, was du erzählt hast, mit dem BMX in den Wald und dann da rumstrolchen, das machen auch nicht mehr viele Kinder. Also das sehe ich wirklich selten.
Ja.
Und das ist schon, glaube ich, einfach auch so ein Zeichen der Zeit, ne? Dass man eher vor irgendeinem digitalen Gerät geparkt ist, anstatt man die Natur, die Welt um sich rum erkundet und erforscht so, ne?
Mhm.
Die wissen manchmal vielleicht mehr über die Natur wie wir, so rein
rational
guckt, ja, ja. Aber haben es nie erfahren. So. Es ist schon Wahnsinn.
Ja, vielleicht gibt es ja da auch wieder einen Gegentrend, ne? Weil wenn man irgendwann so das ist natürlich auch spannend, die digitale Welt, die Möglichkeiten und so. Das hat natürlich seinen Reiz, das verstehen wir, glaube ich, auch beide ganz gut, aber ja. Kann ja auch sein, dass man dann irgendwann sagt, aber da draußen ist halt auch noch eine echte Welt. Und die geht es halt auch noch, zu
erforschen. Ja, und eine sinnlichere Welt halt auch. Ne? Ich meine, du hast gerade davon gesprochen, einen Baum zu umarmen.
Mhm. Oder sich einfach mal auf eine Wiese zu flacken und da mal zu hören, was geht. Oder manchmal trifft man Handpan-Spieler im Wald. So haben wir uns ja mal begegnet vor vielen, vielen Monaten. Ja, da gibt es schon einiges. Jan, zum Abschluss, was wäre denn dein großer Wunsch erstens für den Oberulmer Wald oder den Wald generell? Und was würdest du Hörerinnen und Hörern oder Besucherinnen und Besuchern vom Wald auch gerne mitgeben? Was könnte man selbst auch noch tun
Ja. Also mein spezieller Wunsch für das Oberolmer Wäldchen, das ist ja hier ein recht kleines Wäldchen im Rheinhessischen, wo es wirklich ja nur sehr, sehr wenig Wald gibt. Mein Wunsch wäre, dass dieser Wald vielleicht noch ein bisschen größer werden könnte. Also das fände ich ein riesengroßes Ziel, dass wir den Wald vergrößern. Es gibt so ein Projekt, das heißt Neuer Wald für Rheinhessen, wo wir in Richtung Essenheim seit einigen Jahren immer wieder sukzessive ehemalige landwirtschaftliche Flächen aufforsten. In so einem, also die sind so zusammenhängend, ein Block, sagen wir da. Und dadurch ist der Wald inzwischen schon an die 15 Hektar größer geworden und hat noch Potenzial, noch größer zu werden, ne? Und ich würde mir wünschen, dass wir das vielleicht auf noch mehr Flächen schaffen, dass der Wald einfach so ein bisschen in die Breite ausstrahlt, weil das schon ein sehr kleines Rückzugsgebiet geworden ist hier, wo ganz viele Waldarten auf einem relativ kleinen Raum zusammengedrängt sind. Und der Wald, der hat ja einfach auch so viele Benefits, ne? Weswegen es sich lohnen würde, den auch größer werden zu lassen. Das ist beispielsweise die kleinklimatische Wirkung von so einem Wald. Also wenn du jetzt einen sackeheißen Sommertag hast und du stehst unten in der Stadt auf einem betonierten Platz und kommst dann hier hoch in den Wald, dann kann das locker mal 15 Grad Unterschied bedeuten. Ja? Ja. Das ist eigentlich fast schon wie ins Schwimmbad gehen. Also Waldbaden gar nicht so verkehrt.
Gar nicht dann so weit weg. Ja. Oder auch die ganzen Wingertflächen. Ich meine, da steht ja auch weit und breit kein Baum. Ja. Wenn du da im Sommer kannst du da eigentlich nicht spazieren oder wandern, da wirst du gegrillt. Das kannst du vergessen.
Ja, gegrillt teilweise, genau. Und ja, und der Wald ist ja auch wichtig für die Grundwasserneubildung beispielsweise, auch für viele Arten, die darin ihren Rückzugs- und Lebensraum finden, auch für uns Menschen als Erholungsort und auch für unsere Gesundheit, auch die mentale Gesundheit, denke ich, ist das einfach auch ein ganz wichtiger Raum hier. Und genau, deswegen würde ich mir das speziell für den Oberolmer Wald wünschen und dass er halt hoffentlich auch als ein Wald erhalten bleiben kann, so in den nächsten Jahrzehnten. Ich glaube da fest dran. Und was ich den Menschen so generell mit auf den Weg geben wollen würde, was jetzt den Wald betrifft, den Wald generell, jetzt nicht unbedingt den Oberolmer Wald, ist, dass sie doch vielleicht einfach öfters mal dahin gehen sollen und auch mit Ruhe dahin gehen sollen. Und vielleicht geht man einfach mal ohne Smartphone in den Wald und lässt sich einfach mal treiben, ne? Und lässt es auf sich wirken und freut sich an der Sache und kommt vielleicht dabei aber auch so ein bisschen ins Nachdenken, wie bedroht das Ökosystem auch ist und inwiefern wir Menschen da einen starken Einfluss drauf nehmen, auch mit unseren alltäglichen Entscheidungen. Wir haben hier manchmal so ein Projekt, das nennt sich Wald weltweit, wo wir dann auch mit den Menschen drüber reden, was unsere täglichen Konsumentscheidungen auch für Auswirkungen auf den Wald haben. Das muss nicht unbedingt der Oberolmer Wald direkt hier vor der Haustüre sein, vielleicht aber auch. Das kann aber auch ein Wald sein, der irgendwie weit weg ist, der für, na, wie nennen die sich nochmal hier, die Ölpalmen beispielsweise gerodet wird, um damit da eine Ölpalmenplantage drauf entsteht, damit wir dann Palmfett für whatever, alles mögliche, Schokoaufstrich, Lippenstift, ja. Gummibärchen, das ist inzwischen fast überall drin, ne? Also, ich glaube, wenn man dann mal so ein bisschen anfängt, darüber nachzudenken und wenn man vielleicht auch bloß die Entscheidung trifft, okay, ich gucke jetzt einfach, dass ich beispielsweise das Palmöl, das verbanne ich jetzt aus meinem Konsum, ne? Ich kaufe keine Produkte mehr, wo das Zeug drin ist, dann hat man tatsächlich auch schon einen gewissen Beitrag geleistet, dass es dem Wald besser geht.
Hier hilft also ein Blick auf die Zutatenliste, einfach mal checken. Da schreibt niemand groß mit Palmöl drauf. Das werden die Marketingmenschen tunlichst vermeiden. Da muss man sich die Arbeit machen und mal auf die Zutatenliste hinten ins Kleingedruckte. Und wenn da Palmöl steht, dann das Produkt einfach stehen lassen.
Genau. Oder im Idealfall vielleicht einfach grundsätzlich ein bisschen weniger konsumieren und mehr Zeit im Wald verbringen. Ich glaube, das wäre eine ganz gute Sache.
Das ist doch ein wunderbarer Impuls. Jan, vielen lieben Dank für den schönen Austausch.
Ja, ich danke dir auch.
Alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut. Alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut.